Willkommen bei Logistikgeschichten. Ich bin Pelagie Mepan-Köbel. In diesem Podcast spreche ich mit Logistiker und Logistikerinnen, die ich besonders spannend finde. Gemeinsam erkunden wir, wie und warum sie aus ihrer ganz persönlichen Perspektive unsere Welt täglich in Bewegung halten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So, es ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten und heute sprechen wir über Risiken. Wie man sie nicht nur absichert, sondern aktiv managt, welche Rolle Daten und Digitalisierung dabei spielen. Und dafür gibt es kaum einen besseren Partner als die Schunk Group. Wer mit Logistik zu tun hat, hat mit großer Sicherheit und Wahrscheinlichkeit den Namen Schunk schon gehört. Die Schunk Group ist Marktführer für Versicherungslösungen in der Logistik und seit über 100 Jahren Partner für Spediteure, Verlader und Logistikdienstleister. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Thomas Wicke im Podcast-Studio habe. Er ist Geschäftsführer bei Schunk schon seit ein paar Jahren und wird uns heute Einblick geben hinter die Kulissen der Versicherungsfirma, was dort passiert und was aus seiner Perspektive heute für die Logistik ganz entscheidend ist. Herzlich willkommen, Thomas.
Vielen Dank, hallo, Pelagie.
Ich freue mich, dass du hier mit uns bist und wir die Gelegenheit haben, tatsächlich mit dir ja auf einen Aspekt der Logistik zu schauen, der sein muss, auf den man gut bereitet sein sollte. Und erstmal die Frage an dich. Versicherung, ist das für dich das Erste, woran Logistiker denken sollten, wenn sie ihr Geschäft aufbauen?
Um Gottes Willen, nein. Sie sollen bitte an Dinge denken, wie sie ihre Kunden glücklich machen und wie sie Mehrwert für die Logistik liefern, wie sie Supply Chain bedienen und wie sie da gute Dienstleistungen platzieren. Wir sind immer dann da und kommen erst dann ins Spiel, wenn solche Ideen schon da sind und man sich das erste Mal Gedanken über Risiken dieser Tätigkeit und dieser Dienstleistung macht und das Gefühl hat, dass man die absichern sollte. Freuen uns dann, helfen zu können, weil wir glauben, wir sind sowas wie Möglichmacher im Vergleich zu dem Bild von Versicherungen, wo man immer mal auch an Verhinderer denkt. Aber wir glauben, wir sind Möglichmacher und wir sind mit dem Ersatz von Haftung durch Versicherungen diejenigen, die Risiken für Dienstleister nehmen und dementsprechend dafür Sorge tragen, dass Geschäft ein bisschen planbarer und spekulationsärmer wird. Das ist das Ziel, was wir haben.
Ja. Ja, also ich habe das Thema Geschäft aufbauen angesprochen. Heute würde man Startup auch dazu sagen. Stellen wir uns jetzt kurz vor, wir gehen zurück 1919 und es ist die Startup-Phase von der Firma Schunk. Was für eine Art Startup war Schunk oder wie würde man sie heute beschreiben?
Also über unseren Gründer gibt es damals die Geschichte, dass er in einem Restaurant saß und ein Pferdefuhrwerk vorfuhr, um relativ teuren, hochwertigen französischen Wein in eine Berliner Gastronomie zu liefern. Und dem Fahrer fiel seine Sackkarre um mit mehreren Kisten Wein drauf und der zerbrach dann auf dem harten Boden und dann entfachte ein Streit zwischen dem Gastronomen und dem Fahrer, wer zu den Schaden aufkommt. Und da hat sich offensichtlich unser Gründer mal gedacht, man müsste eben Haftung durch Versicherung ersetzen, weil ansonsten das für den Fahrer ja ein sehr schwer kalkulierbares Risiko ist, wenn der Ware etwas zustößt, die er zu transportieren hat. Und dadurch ist mal die Idee zu der heute noch gültigen Verkehrshaftungsversicherung entstanden in unserem Haus und dementsprechend beschäftigen wir uns mit diesen Themen seit ja nunmehr über 100 Jahren.
Ja, Wahnsinn. Also da ist diese Geschichte dann doch ein langer Weg gegangen, wo kostbarer Wein dann für Kreativität quasi gesorgt hat. Jetzt ist es so, ich habe es
Ganz
eingangs
ohne
gesagt,
ihn zu trinken.
das ist auch eine Leistung, das stimmt. Das stimmt. Ich habe eingangs gesagt, also den Namen Schunk, den kennt man einfach in der Branche und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Die Firma Schunk ist eigentlich aus meiner Erfahrung und aus meiner Wahrnehmung ein Mitgestalter der Logistikbranche. Wenn ich das sage, ist es etwas, was du auch so unterschreiben würdest?
Absolut. Also ich sage mal, Logistik ist in unserer DNA, wie die Gründungsgeschichte mitgibt, ist es so, dass wir immer schon in diesen Themen gedacht haben und das auch über inzwischen 107 Jahre nicht verlernt haben und die Logistik tatsächlich aktiv begleitet haben bei all den Themen, die sie angegangen ist in der Zeit über die Entwicklung von ADS-P und Branchenlösungen. Bis hin zu all den Themen der Neuzeiten, Digitalisierung und Daten und Systemen und Cyberrisiken, zu denen wir vielleicht später ja noch ein bisschen kommen. All das ist das, was uns über Jahrzehnte an die Logistik gebunden hat und wo wir auch nach wie vor voll im Fokus stehen und aktuelle Trends und eben auch Risiken dieses Themas beleuchten und unseren Kunden versuchen zu helfen, dabei diese gut zu versorgen.
Ja. Ja, wir kommen gleich auf das Thema Digitalisierung zu sprechen und was alles damit zusammenhängt. Aber bleiben wir ganz kurz bei diesem Begriff ADSP. Nicht alle, die jetzt hier zuhören, können direkt damit was anfangen. Und es ist ja ein ganz essentieller Baustein für die Speditionswelt. Kannst du kurz ein Bild geben, wie kam es, dass ihr da eine so wichtige Rolle für für dieses Fundament der Speditionswelt mitgelegt habt?
Naja, also die allgemeinen deutschen Spediteursbedingungen oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Logistikwelt, wie man sie ja irgendwie auch immer mal genannt hat, war die erste zentrale Geschäftsbedingung für den Logistikverkehr. Und danach hat man sich nach vielen Jahren und vielen Jahrzehnten gesehnt und hat es auch gebraucht, um Haftung überhaupt zu regulieren und am Ende dann auch, ich sag mal, Versicherungsschutz dem anzupassen und darauf abzustimmen. Das war also eine sehr intensive, auch relativ langwierige politische wie, ich sag mal, wirtschaftliche Entscheidung, diese ADS-P einzuführen und eben auch als Grundlage für Logistikgeschäfte in Deutschland zu setzen. Und wir waren damals eben in vielen Gremien und Ausschüssen vertreten, um diese Entwicklung mit voranzutreiben, mitzugestalten und aktiv uns einzubringen und unser Know-how aus der Risiko- und Versicherungssicht eben auch mit einzubringen.
Und daraus ist sowas entstanden wie letztendlich Grundsätze beziehungsweise Spielregeln des Miteinanders in der Speditionswelt.
Genau.
Thomas, wenn ich mit Unternehmen in Logistik und Spedition spreche oder mir Geschichten anhöre zu ja, wofür steht Schunk letztendlich in der Branche? Dann ist es ganz interessant, weil es gibt so wiederkehrende Begriffe. Also Fairness hört man ganz oft. Mittelstand ist so ein Thema, was vorgehoben wird. Partnerschaftlich, das ist auch etwas, was immer wieder kommt. Und die persönliche Betreuung. Also ihr habt ein sehr starkes Bild, finde ich, in der Branche. Und es geht gefühlt über das Thema Versicherung hinaus. Kannst du uns einmal deine Einschätzung geben, wie entsteht dieses Bild? Also wie schafft ihr das, euch so über so viele Jahre auch am Markt zu positionieren?
Ja, ich glaube, Wir haben uns in der Vergangenheit tatsächlich, obwohl wir diese Tradition haben, regelmäßig neu erfunden. Wir sind sehr intensiv Markttrends, Marktveränderungen in der Vergangenheit mitgegangen, wie wir es auch heute versuchen zu tun. Wir waren schon lange oder sind immer noch und waren schon lange sehr national, sehr breit vertreten, haben viele Niederlassungen in Deutschland, also 10 Niederlassungen in Deutschland, sodass wir auch bei jedem Logistiker, in jedem Schadenfall, bei jedem Zulieferer sehr schnell mit eigenen Kollegen vor Ort sind. Wir verstehen uns als Mittelständler, sind mittelständisches Unternehmen, haben die Mittelständler immer schon begleitet, von Start-up bis hin zum Konzern und auch in der Entwicklung dorthin. Also auch viele Startups, die heute inzwischen Konzerngröße erreicht haben, vertrauen uns von Anfang an. Das heißt, wir sind auch in den einzelnen Generationen und in den einzelnen, also Generationen der Mitarbeiter unserer Kunden vertreten und man kennt uns. Das ist so. Und wenn man, so wie du sagst, Logistik in Deutschland betreibt, dann ist man nicht immer Kunde bei uns, zugegeben, aber die wenigen, die das noch nicht sind, versuchen wir stetig davon zu überzeugen. Nein, im Ernst. Also die, die es nicht sind, wissen trotzdem, wer wir sind und entscheiden sich dann auch mal an der einen oder anderen Stelle bewusst für den Wettbewerb oder den Marktbegleiter. Das ist auch für uns total richtig und okay so. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich den Anspruch, auch mit jedem dieser Dienstleister, dieser Industrie im guten Austausch zu stehen, im guten Kontakt zu sein und ihn am Ende auch für mindestens eine unserer Dienstleistungen dann zu überzeugen am Ende.
Ja, absolut, kann ich unterstreichen, auch aus persönlicher Erfahrung der letzten 20 Jahren. Jetzt wollen wir heute darüber sprechen, das Thema Risiken für Logistik-Speditionsunternehmen hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Natürlich, wir leben heute in einer Welt, die auch sehr viel in Technologien, im Internet stattfindet. Und da kommen einfach neue Risikoquellen auf Logistiker zu. Wie hat sich diese Entwicklung für euch aus der Perspektive eines Versicherers, wie hat sie sich dargestellt?
Ja, das Spannende ist eigentlich, dass die Risiken, die wir über 80, 90, 100 Jahre begleitet haben und unseren Kunden Absicherungen in jeglicher Form, national wie international, besorgt haben, sind ja nach wie vor auch noch da. Also es gibt nach wie vor klassischen Verkehrshaftungsversicherungen für transportierte Ware. Es gibt nach wie vor die Risiken für eine transportierte Ware selbst. Es gibt nach wie vor die klassischen Lagerrisiken oder die Risiken eines Kfz, eines Gespanns, eines Fuhrparks. Also all das, was man, sag mal, 60, 70, 80 Jahre unserer Geschichte ohnehin kannte, gibt es auch noch. So. Und was es eben zusätzlich gibt, sind bestimmte aktuelle Risiken aus den letzten, sag mal, 15, 15 oder 20 Jahren. Wo eine ganze Menge auf die Supply Chain zusätzlich eingewirkt hat, aufgrund ihrer eigenen Entwicklung, die sie hingelegt hat. Und da hast du, ich sag mal, das Beispiel Digitalisierung gebracht. Andere Beispiele sind zunehmende Haftung von Managern, jetzt über die letzten 10 Jahre sehr intensiv getrieben, die Risiken aus dem Fachkräftemangel, also wo kriege ich morgen eigentlich neue Mitarbeiter her? Was mache ich mit denen, die in Rente gehen? Wie kriege ich die ersetzt? Wo kriege ich Menschen begeistert, sich überhaupt für Logistik zu begeistern? Und solche Themen. Und am Ende in der Tat auch die aktuellen Themen, ich sag mal, die letzten 10, 15 Jahre, wo die Supply Chain, wo die Logistik sehr intensiv an ihrer eigenen Digitalisierung gearbeitet hat. Ich habe mal vor 10, also knapp 10 Jahren, als ich irgendwie frisch in die Geschäftsführung bei Schunk eingestiegen bin, gesagt, wir leben so ein bisschen die Quadratur des Kreises in der Digitalisierung, weil wir sind A, eine Branche Versicherung, die ehrlicherweise die Digitalisierung jetzt auch nicht erfunden hat oder miterfunden hat und auch gefühlt hinter anderen Industrien deutlich hinterherhinkte. Und auf der anderen Seite die Logistik, die von sich selbst immer, als ich einstieg, auch gesagt hat, naja, wir und Digitalisierung, also am liebsten noch ein Fax und dann gerne auch noch ein original unterschriebenes Dokument in der Hand halten. Das reicht als Einzige, was zählt. Und da haben ehrlicherweise beide Industrien die letzten Jahre intensiv dran gearbeitet und sich da eben intensiv verändert. Und wir sind das Gott sei Dank mitgegangen, ehrlicherweise, und gehen das aktuell auch immer noch mit. Und ist auch nicht vorstellbar, dass wir diesen Pfad der Digitalisierung für uns, wie für die Versicherungsindustrie, wie auch für die Logistikindustrie verlassen.
So, Digitalisierung ist ein breites Feld. Also wo würdest du sagen, ist der Bereich zum Thema Digitalisierung, wo Unternehmen anfangen, mit euch als Versicherungspartner zu sprechen? Wo kommt das auf?
Ja, ehrlicherweise ja von bis. Also wenn ich in, ich sag mal, in klassischen Cybergefahren denke, dann ist es ja schon beim ersten Mailverkehr und bei, ich sag mal, Ransomware-Attacken oder auch gezielten Cyberangriffen auf unsere Unternehmer, die die Herausforderung haben, wie man sich A, und das ist immer das Wichtigste aus meiner Brille, davor konkret schützt, sich und sein Unternehmen davor schützt. Und B, wenn man mit Cyber-Risikoexperten sich unterhält, weiß man, 100% Schutz gibt es halt nicht. Und dementsprechend, wie kann dann eine Risikoabsicherung in der Folge aussehen? Da sind wir dann halt da, um, ich sag mal, Cyberlösung, Cyberversicherungslösung, Cyberrisikolösung zu schaffen. Und das zweite große Thema, glaube ich, ist, oder vielleicht sind es drei für mich dann. Also das zweite große sind Daten, Daten und Systeme. Wir versuchen, oder die Logistik, die Supply Chain versucht, viel, viel Papier einzusparen und für digitale, schnellere Systeme einzusetzen und zu nutzen. Und kriegt dazu ja auch viel Begeisterung. Und bestimmte, ich sag mal, Geschäftsmodelle sind ohne digitale Daten oder ohne Daten gar nicht mehr möglich. Und ohne die großen Auswirkungen der Digitalisierung, sodass das also in der Tat essentiell ist für den einen oder anderen. Und die dritte aktuelle Entwicklung, vielleicht aus den letzten 12, 24, 36 Monaten, ist sicherlich das große Buzzword KI. Und auch daraus entstehen natürlich die Fragen nach Risiken und nach Absicherung und nach Chancen gleichermaßen. Um die Chancen maximal zu nutzen, muss ich eben die Risiken im Griff behalten. Und dementsprechend ist es ein wahnsinnig breites Feld, so wie du eingangs deiner Frage sagtest, so wo fängt Digitalisierung an und wo hört sie auf? Und für uns ist eigentlich immer die Botschaft, und das ist für uns in der Beratung, in der täglichen Beratung wichtig, wenn man dieses Feld aufzeichnet, es hat halt ehrlicherweise keinen richtigen Anfang und kein Ende. Und wir müssen eben trotzdem dafür Sorge tragen, dass wir den Nutzen der Digitalisierung mitnehmen und die Chancen mitnehmen und trotzdem die Risiken im Auge behalten und uns maximal möglich absichern, ohne dass das Restrisiko, ich sag mal, die Geschäftschancen übersteigt.
Du hast unter anderem das organisatorische Thema angesprochen. Was können Logistiker tun in ihrer Organisation, in der Struktur, um ja möglichst, sage ich mal, rechtzeitig zu erkennen, wenn irgendwo zumindest Gefahrenlücke sind?
Ja, also ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, dass es kein Geschäft ohne Risiken gibt. Und das war schon immer so und werden wir nicht verändern und wollen wir ja auch gar nicht, sondern wir wollen eben Möglichkeiten liefern, trotz der vielen Risiken trotzdem Geschäfte miteinander zu machen, weil wir uns alle hinter den Risiken verstecken würden, ist auch keinem geholfen. In der Tat haben wir aufgrund der neuen Risiken viele neue Anforderungen an die Logistiker von was passiert eigentlich mit Abnahme von Daten? Was passiert mit der Abnahme von Waren? Was passiert mit der Ausbildung der Mitarbeiter? Wo ist die Sensibilisierung für alle am Prozess Beteiligten? Wie erkenne ich seriöse Partner? Anhand welcher Checkliste identifiziere ich die? Bis hin zu all den, ich sag mal, auch relativ aktuellen Themen rund um den Fake Carrier, um den Phantomfrachtführer, der ja in der Tat oftmals digitale Schlupflöcher nutzt, digitale oder Schlupflöcher nutzt, die in der realen Welt im Zweifel gar nicht so oder nur anders entstanden wären. All diese Dinge sind heute im Fokus und sind ja auch mal in der Regel viele, viele Unternehmen inzwischen schon von betroffen. Von daher ist ein besonderer Anspruch an Ausbildung, an Sensibilisierung, an Dokumentation, an bestimmtes Einhalten, gegebenenfalls bestimmter Checklisten, an Vorbeugen, ja, an Präventivmaßnahme und nicht so sehr verlassen darauf, dass irgendeine Plattform, irgendeine KI, irgendeine Automatisierung mir diese Dinge abnimmt. Also zumindest nicht von allein und nicht ohne mein Zutun. Und um da, ich sag mal, wieder haftungsrechtlich zu interagieren, wird es halt auch umso wichtiger, dass wir uns an bestimmten Stellen eben nicht auf KI verlassen und nicht auf Prüfprozesse verlassen, sondern auch tatsächlich genau hingucken.
Ja, das Thema falsche Identitäten im Netz beschäftigt mit Sicherheit ganz viele Unternehmen. Gibt es da vielleicht auch einen Tipp oder sage ich mal, Beispiele, die ihr dann auch teilt, einfach damit man sensibilisiert ist und weiß, okay, welche Form kann das annehmen? Also wie kann man sich selbst helfen und da sensibler drauf schauen?
Also in der Tat ist ja die Kreativität unseriöser und/oder Betrüger nahezu unendlich. Und was wir ja sehen, ist halt tatsächlich ein sehr hoher technischer Aufwand bei den Betrügereien, wie auch hoher organisatorischer Aufwand, also von, ich sag mal, perfekt inszenierten, ich sag mal, Illusions Identitäten, ja, also auf Frachtenbörsen sind Unternehmen entweder exakt kopiert oder nochmal angelegt, bis hin zu echt existierenden Webseiten, bis hin zu Unternehmen, die gezielt übernommen werden, nachdem sie vielleicht ein, zwei, drei Jahre ein Stück weit geruht haben, aber trotzdem existiert haben, also gezielt übernommen werden, um damit am Ende eine betrügerische Dienstleistung anzubieten, über technisch aufwendiges, sagen wir mal, GPS-Spoofing, wie wir es technisch nennen, wo also GPS-Daten gefälscht werden, bis hin zu gefälschten Ablieferbelegen und so weiter und so weiter. Also die Kreativität ist immens und sie nimmt, ich sag mal, in unserem Know-how auf der Seite der Guten jeden Tag zu. Ich würde gerne vorher einsteigen und ehrlicherweise dafür sorgen, dass diese Kreativität aufhört, dass sie begrenzt wird, und dass unser Know-how da gar nicht mehr zunimmt, weil es ist eh schon totaler Irrsinn an der einen oder anderen Stelle. Und dementsprechend brauchen wir die eine oder andere Strategie an der Stelle zur Risikominimierung und zur Prävention tatsächlich. Das ist extrem wichtig und dafür ist eben eine gewisse Genauigkeit und ein gewisser Aufwand notwendig. Und das tun auf der einen Seite die eben auch zitierten Frachtenbörsen sehr intensiv, beschäftigen sich sehr intensiv mit Risikominimierung und mit der Sicherheit für die teilnehmenden Unternehmen an der Börse. Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich eben keine gefälschten Unternehmen auf meiner Plattform habe. Wir unterstützen dabei. Wir sind mit vielen Partnerschaften auch dabei, diese Dinge zu bewegen und diese Dinge voranzutreiben. Aber am Ende, wie gesagt, ist die hundertprozentige Sicherheit im Zweifel auch nicht gegeben. Also trotz wachsam sein, wachsam bleiben, hohe Qualifikation, viel Ausbildung und lieber zweimal nochmal genau hinschauen, sind im Moment die Devisen an der Stelle.
Das heißt, dieses Thema Kuratieren potenzieller Transportpartner nimmt an Bedeutung zu und wird wichtiger für einzelne Auftraggeber quasi, um sich da zusätzlich ja, zu schützen.
Absolut. Und ich meine, das sind am Ende die vielfach einfachen Dinge, die wir da sehen, die extrem helfen. Also eine gute Identitätsprüfung der einzelnen Teilnehmer in der Prozesskette, aber auch sowas wie, ich sag mal, sicheres Abstellen von Fahrzeugen auf sicheren Parkplätzen, an sicheren Ladestationen, und eben wenn man eine sehr lückenlose Beweisführung, Dokumentation, Abliefernachweise, guter Prozess in Schadenmeldungen und solche Themen sind die elementar sind, um, sagen wir mal, Risiken zu minimieren oder mindestens mal Schäden möglichst klein zu halten.
Wer sind eure Partner in den Bereichen? Also wer kuratiert heute am Markt diese Transportbeziehungen, sage ich mal?
Naja, wir arbeiten mit allen Teilnehmern der Supply Chain tatsächlich sehr eng zusammen, insbesondere auch mit den Plattformen, die dann mal gern gesehener Kunde oder gern gesehener Gast sind. Wir haben eigene Risiko- und Schadendienstleister im Unternehmen, also eigene Tochtergesellschaften, die sich mit Schadendienstleistungen und Riskmanagement-Themen beschäftigen. Und mit allen Marktteilnehmern, ich sag mal, die sich zu den digitalen Themen, zu Cyberrisiken etc. ausstellen, haben wir ein ganzes Dienstleistungsnetzwerk, was wir uns und unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und alle zusammen versuchen wir am Ende die Logistik dann auch jeden Tag irgendwie ein Stück sicherer zu machen.
Thomas, wenn wir das Thema einmal umdrehen, könnte man sagen, da wo so viel Aufmerksamkeit kommt und wo die Anziehungskraft so groß ist, muss ja ein hoher Wert sein. Also wenn da so viel Kreativität eingesetzt wird, um in diese Prozesse reinzukommen, möchte ja nicht ohne Grund da reinkommen. Was sind für dich so Bereiche der Logistik, wo du siehst, da wird immer mehr Wert ja, im wahrsten Sinne transportiert und hat sich das verändert im Laufe der Jahre?
Ja, ich glaube, also Digitalisierung ist ja so ein Stück das Stichwort von heute. Und in der Tat hat die natürlich auch Einzug in die Logistikkette genommen und damit in transportierte Güter und Waren. Also Elektronik, IT spielt schon eine Riesenrolle im Thema Wertekonzentration. Und da habe ich natürlich schnell auf eine Palette Handys, hat halt einen anderen Wert als eine Palette Mehl, Zucker oder Backwaren. Und dementsprechend haben wir da also Themen, die eben besonders kreativ machen. Und wenn du so eine Palette entwendet kriegst, hast du natürlich A, einen hohen Wert auf einer geringen Fläche, B, eine riesen Chance, das auch sehr schnell vermarktet zu bekommen, weil diese Dinge dann auch gut vermarktbar sind. Ich weiß immer ehrlicherweise nur bedingt wo. Das liegt aber an meinem Job, den ich habe und das den sehe und solche Ströme inzwischen ja doch relativ lückenlos verfolgt werden kann. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben Wertekonzentration und Handelbarkeit von Waren. Das ist eigentlich so ein bisschen die, und wenn das zusammentrifft, dann hast du halt schon ein relativ großes Risiko, wenn nicht gar Gefahr. Also Edelmetalle, Pharmazeutika, Elektronik, IT haben wir gerade genannt. Medikamente, Fahrzeugteile, Fahrzeugersatzteile, auch ein Riesenthema aus der Automobilindustrie. Und da lassen sich bestimmte Dinge auch gut ergänzen. So. Und die werden halt gesucht, gefunden, detektiert und ich sag mal, über bestimmte Informationssysteme halt auch tatsächlich ja relativ öffentlich gemacht und sogar verbreitet. Und der Informantenkreis ist halt einfach nicht mehr klein zu halten, wie es ich sag mal, noch vor 10 oder 15 Jahren waren, als wir noch quasi redaktionelle Aufträge verteilt haben.
Jetzt heißt es so schön, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Und mir scheint, ihr habt dadurch, dass ihr dieses Thema Cyberangriffe auf ja, sehr pragmatischer Weise erfahren durftet, habt ihr daraus ja, die Chance letztendlich genutzt, noch mehr für eure Kunden dann zu entwickeln. Kannst du kurz darauf eingehen, was ist da passiert?
Ja, wir sind selber Opfer gewesen eines Cyberangriffs tatsächlich. Das haben wir auch, ich sag mal, deswegen kann ich relativ offen drüber sprechen. Wir haben es öffentlich gemacht und haben es erklärt, was passiert ist. Haben vor allen Dingen für uns sehr intensive Konsequenzen gezogen und von daher haben unsere Kunden uns auch, ich sag mal, an unserem eigenen Leib gespürt, was es heißt, wenn man, ich sag mal, relativ großflächig getroffen wird. Es war eine Ransomware-Attacke. Und von daher der Klassiker und irgendwie so ungefähr, ich sag mal, das, was 80, 90% der Betroffenen passiert. Also in den seltensten Fällen sehen wir im Markt, dass gezielt Angriffe geschaltet werden, sondern in den meisten Fällen, was wir als professionell sehen, ist es in der Tat Ransomware und irgendein Mitarbeiter hat in irgendeinem unachtsamen Moment falsch geklickt, was Falsches gemacht, falsch geantwortet. Oder gibt es ja verschiedene Eingriffs- oder Angriffsszenarien. Und in der Tat haben wir für uns da viel Lehre draus gezogen. Was wir insbesondere sehen, ist, dass viele Kunden auf uns zugekommen sind und nicht nur danach gefragt haben, wie es uns geht und wie es unserem, sagen wir, Geschäftsmodell an der Stelle geht, sondern vor allen Dingen, was ist da konkret passiert und kann mir das auch passieren? Und diese Gespräche sind dadurch wahnsinnig intensiviert worden. Und in der Tat haben wir dadurch am Ende auch viel, viel Beratungsbedarf bei unseren Kunden ausgelöst, ohne dass wir das ehrlicherweise irgendwie ansatzweise wollten. Das war keine Vertriebsaktion, sondern es war aus der Gefahrensituation, aus dem eigenen Opfersein tatsächlich ein bisschen erwachsen geworden und viel gelernt und viel gesehen, wie schnell es eben gehen kann und welche doch auch turbulenten Folgen das dann fürs Unternehmen und auch für einen selbst haben kann, weil Arbeitsweisen haben sich schon komplett verändert. Und wir hatten eine sehr intensive Zeit tatsächlich.
Ja, ungewollt und gleichzeitig letztendlich profitieren eure Kunden heute davon, dass ihr da wahrscheinlich etwas schneller noch in die Richtung gegangen seid, dafür auch Empfehlungen oder Beratung zu entwickeln. Ja, das Thema Prävention hast du angesprochen. Was können Logistikunternehmen aus eurer Sicht vielleicht auch mit euch heute tun, um da noch vorsichtiger oder noch besser vorbereitet zu sein in diesem Themenfeld?
Also für mich zwei Dinge, die wir auch gelernt oder gesehen haben. Also präventiv kann man, wie so oft, nicht genug investieren, um gut aufgestellt zu sein, um eben den Eintritt des Schadenfalls von vornherein zu vermeiden. Also die Diskussion über die richtige Firewall, über die richtige Auswahl von Software, über die richtigen Kontrollmechanismen muss schon sehr hoch sein, um auch, ich sag mal, für die eigenen Mitarbeiter, fürs eigene Unternehmen, wie für die eigene Kundschaft, ich sag mal, auch gerade stehen zu können und dafür Sorge zu tragen, dass im Zweifel gar nicht erst passiert. Und wenn es denn passiert, und das ist für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis, wo wir auch extrem stark aufgestellt wurden, also aufgestellt waren, was uns auch mehrfach attestiert wurde und am Ende eben trotzdem bestimmte Themen diskutiert werden, mit deren Diskussion du eigentlich nicht gerechnet hattest. Also wie bauen wir wieder auf? Wie besorgen wir neue Hardware oder bespielen wir die alte? Welche Vor- und Nachteile hat das? Welche Risiken hat das? An welchen Stellen investieren wir in neue Technik, in neue Servertechnologie, in neue Netzwerktechnik? Können wir alte benutzen oder müssen wir neu investieren? Bis hin zu der Diskussion, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, das vorher mal in seinem Geschäftsführungs- oder Gesellschafterkreis zu diskutieren. Sind wir eigentlich bereit? Sind wir in der Lage? Sind wir gewillt, zum Beispiel Lösegeld zu bezahlen? Das ist ja eine spannende Frage, weil ich meine, also der Polizist, den man fragt, sagt nein, auf keinen Fall. Die IT-Wiederaufbaufirma sagt ja unbedingt, damit es schnell geht. Der Gesellschafterkreis sagt, nee, wir unterstützen doch mit unserem Geld keine kriminellen Machenschaften oder kriminelle Vereinigungen. So, und das mal übereinander zu bringen und das im Vorfeld mal zu diskutieren, weil das kann einem im Zweifel auch Tage, Nächte und Wochen kosten, um Entscheidungen zu treffen, kann ich nur empfehlen. Und das ist für uns heute im Präventionsthema sehr, sehr wichtig, diese Dinge durchdekliniert zu haben, damit man die einfach nur gemäß Protokoll abhaken muss und kann, vor allen Dingen, also kann und nicht Tage oder Wochen auf Entscheidungen aus bestimmten Gremien warten muss.
Das finde ich ein sehr, sehr spannender Tipp, sich so damit zu befassen. Wie trifft man denn diese Entscheidung? Also das finde ich gerade gar nicht so einfach. Was kann man da für Kriterien für sich zugrunde legen?
Die sind auch nicht einfach. Es sind auch unterschiedliche Interessen, ehrlicherweise. Also der angestellte Geschäftsführer hat im Zweifel den Auftrag, das Unternehmen möglichst schnell wieder aufrecht hinzustellen und wieder in Gang zu bringen. Und andere, ich sag mal, Stakeholder im Unternehmen haben im Zweifel auch andere Interessen, wie gerade skizziert. Also ich unterstütze keine kriminelle Vereinigung, ich unterstütze keine Erpressung, ich bin nicht erpressbar, bis hin zu, ich sag mal, sehr ideologische und ideelle Werte, bis hin zu komplett anderen Wertesystemen. Alles ist irgendwie gerechtfertigt und in der Tat, für mich ist es eine Erkenntnis. Wir haben unseren Notfallplan nochmal sehr, sehr konstruktiv im Nachgang überarbeitet und nochmal sehr intensiv uns auch damit beschäftigt. Und wie gesagt, alle diese Diskussionen im Keime zu ersticken und dafür ein fertiges Protokoll zu haben, das wir aus der Schublade und oder aus einem geschützten Ordner ziehen können in dem Fall der Fälle. Das ist schon extrem wichtig und ich, wie gesagt, kann das nur aus unserer Erkenntnis empfehlen, weil das kann einen, also Stimmung in ohnehin nicht ganz einfachen Zeiten nochmal ziemlich, ziemlich belastend sein und in der Tat auch ganze Gremien auf die Zerreißprobe stellen.
Ja, nachvollziehbar. Man ist auch in dieser Situation anders fokussiert, als wenn man das in, ich sag mal, ruhigen, friedlichen Zeiten dann auch bespricht und festhält. Ja, also das Themenfeld Risiken in der Logistik, im Transportbereich ist ein riesiges Feld. Da könnten wir sicherlich noch mehrere Stunden darüber sprechen. Aber es ging uns darum, heute gerade diesen Cyberbereich auch anzusprechen und den einen oder anderen Hinweis hier für die Zuhörer mitzugeben. Wo siehst du die Reise hingehen, Thomas? Also worauf können wir uns da einstellen? Was sind vielleicht Themen, die euch gerade beschäftigen, wo ihr gerade dran seid, auch neue Lösungen oder neue Beratungen für eure Kunden aufzusetzen?
Also ich glaube, die Risiken um die Digitalisierung bleiben. Also ich glaube, Cyber ist, wir haben es mal in einem Slogan vor ein paar Jahren gesagt, ist die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts. Also ich glaube, es ist einfach inzwischen leider Brot- und Buttergeschäft. Wir brauchen Cyberversicherungslösungen, weil das Cyberrisiko nicht mehr wegzudenken ist und auch nicht mehr abnehmen wird. Sondern solange wir von außen digital angreifbar sind und wir mit relativ wenig Aufwand relativ hohen Schaden bei, ich sag mal, den Geschädigten hervorrufen können, wird das so bleiben. Das Thema Fake Carrier, was wir kurz gestriffen haben, also wie kann ich eigentlich mit gefälschten Identitäten irgendwie an Ware oder Vermögen Dritter kommen? Auch das, glaube ich, ist schwer wegzudenken. Es wird bestimmte geschlossene Systeme geben, in denen man sich da gut vor schützen kann. In der Logistik, in der modernen Logistik des 21. Jahrhunderts, ich meine, auch wenn ich es auf Europa begrenze, wird das am Ende immer genug Schlupflöcher geben, um da immer den Versuch und die Motivation hochzuhalten, auf illegale Art und Weise, wie gesagt, an fremdes Vermögen zu gelangen. Auch das wird uns nicht mehr verlassen. Und da liegt es an uns, ich sag mal, gute Wege der Absicherung und gute Wege der Vorbereitung und der Prävention zu liefern. Und was wir sicherlich immer für uns identifiziert haben, für ein bisschen Zukunftsaussicht, Blick nach vorne, ist das ganze Thema rund um Nachhaltigkeit und Berichterstattung. Wo kommen wir dahin und wie kriegen wir da mit digitalen Lösungen den im Moment ja wie ein Wust aus Anweisungen wirkenden Flut an Informationspflichten auch gerecht zu werden. Da sind wir dabei, da haben wir Systeme für unsere Kunden auch voll digital entwickelt und geben uns da größte Mühe, das ebenfalls im Markt zu platzieren und dafür Sorge zu tragen, dass wir Compliance-Anforderungen zukünftig noch leichter und noch schneller erfüllen können, weil wir haben einen großen Vorteil, dass wir unsere Daten für Fuhrparks und für Pkw wie Lkw verfügbar haben. Und dementsprechend aus diesen Daten eine ganze Menge gewinnen können an Informationen. Und wenn wir die richtig verheiratet kriegen und, ich sag mal, digitale Fahrzeugdaten mit digitalen Transportdaten verknüpfen können, also mit der Ware verknüpfen können, dann können wir sehr schnell auch Auskunft zu CO2-Verbräuchen auf bestimmten Strecken geben. Da sind wir dran, da sind wir dabei, da sind wir Teil des Spiels. Wie gesagt, bieten da unseren Kunden brandaktuell sehr neue Dienstleistungen an, die wir versuchen im Markt zu platzieren. Ansonsten, ohne Risiko geht's nicht, das haben wir eingangs gesagt. Geschäfte tun und Geschäfte machen passiert immer auch mit Risiko. Und dementsprechend sind wir dafür da, diese Risiken nach Möglichkeit zu minimieren für unsere Kunden und wenn sie dann doch mal auftreten, nach Möglichkeit abgesichert zu haben, sodass kein finanzieller oder geschäftlicher Schaden entsteht. Dafür bemühen wir uns aber auch weiterhin und ich denke auch mindestens die nächsten 100 Jahre noch.
Das wünschen wir euch, nicht nur für euch, sondern auch für die Branche. Und wenn ich mir so deine Kollegen anschaue und so unser Gespräch heute, habe ich den Eindruck, ihr macht das auch richtig gerne, was ihr da macht. Vielleicht zum Schluss, was gefällt dir am meisten an deinem Job heute?
Also schon sehr lange tatsächlich und gar nicht nur heute, sondern schon sehr lange. Ich darf inzwischen Teil dieser Branche seit knapp 30 Jahren sein und mir gefällt wahnsinnig die Vielfältigkeit und die Entwicklung. Also es ist jeden Tag irgendwie sind andere Themen auf dem Tisch, sind andere Dinge auf dem Tisch, sind andere Risiken auf dem Tisch, sind andere Themen auf dem Tisch, die unsere Kunden bewegen. Und wir versuchen sie permanent einerseits ein Stück weit diese Themen aus dem Weg zu räumen, andererseits bei der Bewältigung dieser Themen zu unterstützen und andererseits und dann am Ende, ich sag mal, Geschäfte möglich zu machen, Strategieumsetzung unserer Kunden möglich zu machen und dafür Sorge zu tragen, dass wir bei der Erfüllung der Ziele irgendwie unterstützen können. Und solange wir das tun und solange ich auch das Gefühl habe, dass wir das schaffen, und dass wir das tun, ist es für mich Faszination pur und sehr abwechslungsreich und dementsprechend tue ich das, was ich tue, tatsächlich sehr, sehr gerne.
Ja, prima. Ja, also wer hier zugehört hat und sagt, Mensch, mit Thomas möchte ich dieses Thema vertiefen. Wie kann ich für mich so eine Art Cyberangriff-Verfügung schon mal vorbereiten, dass ich dann, wenn es soweit sein sollte, ganz schnell und hoffentlich richtig entscheiden kann. Wer sowas machen möchte, kann man sich bei dir melden, Thomas, und wie macht man das?
Jederzeit. Alle Kontaktdaten sind, ich sag mal, auf der Homepage von der Schunk Group, schunk.de, verfügbar. Mein persönlicher LinkedIn-Kanal steht jedem Interessierten auch herzlich gern zur Verfügung. Da reicht tatsächlich eine private Nachricht, die wird normalerweise, ich sag mal, am gleichen Tag beantwortet, weil bei LinkedIn bin ich da tatsächlich sehr, sehr schnell und von daher, wann immer es irgendwie Kontaktwunsch gibt, herzlich gern. Wir freuen uns auf einen guten Austausch.
Super, das passt auch zum persönlichen Ansprechpartner, den wir eingangs hatten. Thomas, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass du jetzt einen nächsten Termin hast und super, dass du dir hier für uns Zeit genommen hast. Und ja, wir zählen auf euch, wenn es soweit ist. Und auch gerne in der Prävention, um uns als Logistikbranche da vor unschöne Themen zu wahren und zu schützen. Vielen Dank, dass du heute im
Nein.
Logistikgeschichten-Podcast warst.
Vielen Dank an dich. Dankeschön.